Einen wunderschönen guten Morgen. Heute geht es um die Speisung der 5000. Es ist eine der bekanntesten biblischen Geschichten. Zunächst sind da viele hungrige Menschen auf der einen Seite und auf der anderen Seite nur 5 Brote und 2 Fische. Aber am Ende ist mehr als genug zu essen da. Alle können sich rundherum satt essen und es bleibt auch noch reichlich übrig. Diese Erfahrung war den ersten Christen so wichtig, dass alle 4 Evangelisten, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, von ihr berichten. Außerdem ist auch der Ort in Erinnerung behalten worden, an dem sich dieses Wunder ereignet hat, nämlich Tabgha, ein wunderschöner Platz am See Genezareth. Gott ist unser Versorger. Er ist großzügig und wie bei der Erschaffung der Welt kann er aus nichts oder auch aus fast nichts etwas Gutes erschaffen. Daran sollen wir uns heute erinnern. In Jesus Christus begegnet uns dieser Gott. Ein Gott, der nicht nur etwas gibt, sondern mehr als genug. Vor ziemlich genau einem Jahr, im Mai 2019, haben meine Frau und ich etwas gemacht, wovon wir und wir ihr alle vielleicht im Moment nur träumen können. Wir haben nämlich Urlaub in Griechenland gemacht und waren auf der schönen Insel Rhodos. Direkt nach dem Osterfest hier in Darmstadt sind wir aufgebrochen und haben dann eine Überraschung erlebt. Am nächsten Wochenende in Griechenland durften wir wieder Ostern feiern, denn die orthodoxe Kirche feiert es eine Woche später. Unsere Überraschung wurde dann noch größer, als das Hotel, in dem wir wohnten, zu Ostern alle Gäste all inclusive zu einem Fest einlud. Und was wir dann erlebten, hat unsere Erwartungen weit übertroffen. Wir waren überwältigt. 5 bis 6 große Spieße drehten sich, mehrere Buffets waren kunstvoll dekoriert und reich gefüllt. Ständig wurde Nachschub gebracht. Ich stand brav an in der Reihe und freute mich schon auf das Menü, insbesondere natürlich das Grillgut. Doch vor mir waren 2 junge Männer. Und ich bekam große Augen, als sie erst einmal alles abräumten und mit an ihren Tisch nahmen. Es waren Abgesandte einer großen griechischen Familie, die offensichtlich auch einen großen Appetit hatte. Bekomme ich auch noch etwas, dachte ich bei mir. Aber kein Problem. Die Köche haben nicht einmal mit der Wimper gezuckt, sondern schon wieder alles aufgefüllt. Es gab nicht nur genug, sondern mehr als genug. Dann tanzten Jung und Alt mit großer Freude Sirtaki und schließlich tanzten die Männer auch noch in den Pool. Was für eine Freude, was für ein Fest. Und gegen Ende des Festes war ich wieder überrascht, denn auf den Tischen lagen noch ziemlich viele Reste. Die jungen Männer hatten mehr als genug Fleisch aufgetischt. Aber einige Frauen packten sich noch etwas ein. Und mir wurde plötzlich klar, heute zu Ostern geht es um Großzügigkeit, um Freigebigkeit, um Gastfreundschaft. Nicht nur, dass genug da ist, sondern mehr als genug. Das gemeinsame, großzügige und fröhliche Feiern hat mich berührt und mir noch einmal in neuer Weise klargemacht, Jesus ist auferstanden, Gott ist real und er ist ein großzügiger und im wahrsten Sinne des Wortes wunderbarer Gott. Mit dieser kleinen Einleitung im Hinterkopf möchte ich euch jetzt einladen, mit mir die Geschichte zu lesen, die uns der Evangelist Johannes erzählt, Kapitel 6, die Verse 1 bis 15. Danach fuhr Jesus an das andere Ufer des Sees Genezareth, den man auch See von Tiberias nennt. Eine große Menschenmenge folgte ihm. Sie folgten ihm, weil sie die Wunder gesehen hatten, mit denen er Kranke heilte. Zusammen mit seinen Jüngern ging Jesus auf einen Berg und dort setzten sie sich. Das jüdische Passafest stand kurz bevor. Als Jesus aufblickte, sah er die vielen Menschen, die zu ihm kamen. Darauf wandte er sich an Philippus. Wo können wir für alle diese Leute Brot kaufen? Er fragte dies, um zu sehen, ob Philippus ihm vertraute. Denn er wusste schon, wie er die Menschen versorgen würde. Philippus überlegte, wir müssten über 200 Silberstücke ausgeben, wenn wir für jeden auch nur ein wenig Brot kaufen wollten. Da sagte ein anderer von seinen Jüngern zu Jesus, es war Andreas, der Bruder von Simon Petrus, hier ist ein Junge, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische dabei. Aber was ist das schon für so viele Menschen? Jetzt forderte Jesus die Jünger auf, sagt den Leuten, dass sie sich hinsetzen sollen. Etwa 5000 Männer ließen sich auf dem Boden nieder, der dort von dichtem Gras bewachsen war. Außerdem noch viele Frauen und Kinder. Dann nahm Jesus die 5 Brote, dankte Gott dafür und ließ sie an die Menschen austeilen. Ebenso machte er es mit den Fischen. Jeder bekam so viel, wie er wollte. Als alle satt waren, sagte Jesus zu seinen Jüngern, sammelt die Reste ein, damit nichts verdirbt. Das taten sie und füllten noch 12 Körbe mit den Resten. So viel war von den 5 Gerstenbroten übrig geblieben. Als die Leute begriffen, was für ein Wunder Jesus getan hatte, riefen sie begeistert, das ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll, so wie Mose es angekündigt hat. Und Jesus merkte, dass die Leute kurz davor standen, ihn festzuhalten und zu ihrem König auszurufen. Deshalb zog er sich wieder auf den Berg zurück, er ganz allein. In Tabgha, am Ort der Brotvermehrung, wurde eine Kirche gebaut. Direkt vor dem Altar befindet sich ein sehr interessantes Mosaik. Wir sehen darauf 2 Fische und einen Korb, allerdings nur mit 4 Broten. Das 5. Brot liegt auf dem Altartisch, wenn in der Kirche Gottesdienst gefeiert wird. Dieses 5. Brot ist ein Hinweis auf Jesus Christus und dass es eigentlich um ihn geht. Viele Menschen haben sich an die Fersen Jesu geheftet. Ein wichtiger Grund war mit Sicherheit, dass sie ganz praktische Hilfe von ihm erhofften. Denn wie heute hatten auch damals die Menschen drängende Probleme in ihrem Leben, Krankheiten, Armut, Ungerechtigkeit. Und tatsächlich, Jesus setzte Zeichen der Hoffnung, indem er auch ganz praktisch ihren Nöten begegnete. Durch viele Heilungen, durch große Weisheit und Liebe und Annahme und auch durch wunderbare Versorgung. Und diese praktische Zuwendung und Nächstenliebe, das ist sehr wichtig, gehört zum innersten Wesen des christlichen Glaubens. Liebe geht eben auch durch den Magen. Aber ich glaube, dass die Menschen damals gespürt haben, dass Jesus nicht nur dazu gekommen ist, um ihren Alltag etwas leichter zu machen, sondern um ihrem Leben Sinn zu geben und um sie in Kontakt mit Gott und mit seinem Reich zu bringen. So ist es verständlich, dass sie Jesus folgten, und ich glaube, dass auch heute noch viele Menschen sich von ihm angezogen fühlen. Bei der Zahl 5000 handelte es sich übrigens nur um die Männer. Frauen und Kinder kamen noch dazu, sodass es noch eine erheblich größere Anzahl von Menschen war. Als Jesus aufblickte, sah er sie und sah alle die, die zu ihm gekommen sind. Darauf wandte er sich an Philippus. Wo können wir für alle diese Leute Brot kaufen? Daran sehen wir, Jesus schaut nicht weg, er schaut hin und übernimmt Verantwortung. Wer wird all diese Menschen versorgen? So wird uns Jesus auch in den anderen Evangelien geschildert. Dort lesen wir, dass er Mitgefühl mit den Menschen hatte. Und das ist das Gegenteil einer Hamstermentalität, die sich nur für den eigenen Vorratskeller interessiert und sagt, nach mir die Sintflut. Mit seiner Frage fordert er seine Jünger allerdings ganz schön heraus, wenn er sagt, wo können wir für alle diese Leute Brot kaufen? Wir. Bei einem kurzen Blick in die Parallelerzählungen in den anderen Evangelien wird deutlich, dass sich die Jünger das Problem lieber vom Leib gehalten hätten. Sie schlugen auch vor, schick die Leute doch weg, damit sie sich selber versorgen. Aber Jesus gibt eine ganz andere Richtung vor. Er sagt, wo können wir das Brot bekommen? Ich glaube, dass wir immer wieder vor solchen Situationen stehen, wo wir uns zuerst einmal überfordert fühlen und abwehrend reagieren. Warum ich? Wie soll das gehen? Ich kann das nicht. Soll sich doch jemand anders darum kümmern. Aber Jesus ermutigt seine Jünger damals und uns heute, eine andere Haltung einzunehmen. Und Philippus gibt sich jetzt auch Mühe. Er überlegt und rechnet nach. Ein Catering für so viele Personen, das kostet ungefähr 200 Denare. Das ist schon ein mittleres Jahreseinkommen. Also keine Chance. Andreas schaut sich suchend um und sieht einen Jungen mit 5 Gerstenbroten und 2 Fischen. Der Junge hat die Situation wahrscheinlich vorausgesehen und wollte sein Taschengeld aufbessern. Fischbrötchen wären ja wahrscheinlich jetzt genau das Richtige. Sehr clever von ihm gedacht, aber da bräuchte man schon sehr viele Fischbrötchen. Auch keine Chance, oder? Doch es gibt einen versteckten Hinweis darauf, dass es besser aussehen könnte, als alle gedacht haben. Zumindest, wenn Gott mit ins Spiel kommt. Es ist eine Zahl, die Zahl 7. 5 plus 2 ist 7. Gott hat die Welt in 7 Schöpfungstagen erschaffen. Und wie hat er das denn gemacht? Er hat sie einfach aus nichts erschaffen. Und 7-mal heißt es dann, es war gut. Beim 7-mal sogar sagt Gott, es war sehr gut, was dabei herausgekommen sind. Wir sind gemeinsam auf dem Weg durch die Wunder im Johannesevangelium und die Botschaft wird immer klarer. In Jesus Christus begegnet uns Gott. Er braucht kein Jahreseinkommen, um unser Schicksal zu wenden. Ihm genügt das Wenige, das wir in die Waagschale werfen können. Oder auch das Nichts, wie man sagen könnte. So ist es kein Zufall, dass das Johannesevangelium uns tatsächlich von 7 Wundern berichtet, die Jesus bis zu seiner Auferstehung vollbracht hat. 7-mal offenbart er seine schöpferische Kraft. Und dazu passt, dass er auch 7-mal sich vorstellt und sagt, ich bin es. Und damit an die Gottesoffenbarung erinnert, die Mose auf dem Berg Sinai erfahren hat. Dort redete Gott aus einem brennenden Dornbusch zu Mose und sagte, ich bin, der ich bin. Daran knüpft Jesus an und es ist bestimmt kein Zufall, dass gerade hier im Zusammenhang mit der Speisung der 5000 das erste dieser Ich-Bin-Worte Jesu zu hören ist. Er sagt wenig später, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird niemals wieder hungrig sein und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Nun wird der Glaubensmuskel der Jünger kräftig strapaziert. Hier liegen 5 Brote und 2 Fische auf dem Buffet und dort drängeln sich Tausende von hungrigen Menschen. Nun fordert Jesus die Jünger auf, das Catering zu organisieren. Versetzt euch mal in ihre Lage. Lasst die Leute sich setzen und macht sie bereit dafür, das Essen auszuteilen. Aber es gibt keine weiteren Diskussionen. Die Jünger verlassen sich jetzt einfach auf Jesus und seine Worte. Auch wenn noch nichts zu sehen ist. Aber genau das ist Glaube. Nun nimmt Jesus Brot und Fisch, dankt dafür und teilt das Essen an seine Jünger aus, damit sie es weiter an die Menge verteilen. Aus der Hand Jesu kommen nun Brot und Brot und Fisch, bis alle satt sind und mehr als genug bekommen haben. Am Ende bleiben noch 12 Körbe voll mit Brot übrig. Ich kann verstehen, dass diese Erfahrung eine tiefe Spur im Gedächtnis der Beteiligten hinterlassen hat und deshalb auch 4-mal im Neuen Testament berichtet wird und dass man auch den Ort mit der Kirche in Erinnerung gehalten hat. Es hat mich persönlich auch sehr berührt, als ich selber einmal dort sein durfte, in Israel am See Genezareth, und dabei diese Geschichte noch einmal lesen und nachempfinden konnte. Es hat meinen Glauben daran gestärkt, dass Jesus Wunder tun kann. Er kann auch aus meinem Nichts, aus meinem Mangel mehr als genug machen. Natürlich sind die Menschen nun total begeistert damals gewesen und wollen Jesus zu ihrem Anführer machen und ihn zum König krönen, wahrscheinlich mit dem verständlichen Hintergedanken, dann wird das weiter so gehen. Wörtlich heißt es, sie versuchten ihn festzuhalten beziehungsweise sich seiner mit Gewalt zu bemächtigen. Und wie nicht anders zu erwarten war, Jesus entzieht sich diesem Zugriff, er ist plötzlich weg. Gott tut Wunder. aber er lässt sich nicht von unseren Karren spannen. Er ist kein dressierter Löwe, der immer wieder durch den Ring springt, wenn wir ihn dazu auffordern. Gott ist Gott. Er hat das letzte Wort. Deshalb heißt es im Vater unser auch, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und das ist dann nach meiner Überzeugung auch das Beste für uns Menschen und für die ganze Schöpfung, wenn der Wille Gottes geschieht. Was bedeutet diese Geschichte nun für uns? Und das Erste, lass dich ermutigen. Ich weiß nicht, was in deinem Leben gerade die 5 Brote und 2 Fische sind. In deinen Augen erscheint es wie nichts oder fast nichts, was du in den Händen hältst, obwohl doch die Herausforderungen in deinem Leben so groß sind. Aber ich möchte dich ermutigen, schau doch einmal in deinem Leben um, welche Ressourcen du in ihm finden kannst, auch wenn sie dir noch so unbedeutend erscheinen. Vielleicht erinnerst du dich an eine Ausbildung, die du früher mal gemacht hast. Oder ein Instrument, ein Musikinstrument, das irgendwo lange verstaubt in einer Ecke steht. Ein Freund, den du schon lange nicht mehr angerufen hast. Eine Bibel, auf der sich vielleicht schon eine dicke Staubschicht gebildet hat. Ja, und vielleicht auch eine schwere Zeit in deinem Leben, durch die du aber sehr viel gelernt hast. Es kann aber auch sein, dass du zu der Erkenntnis kommst, dass du momentan nur Schuld und Schulden in den Händen hältst und denkst, bei anderen ist wenigstens noch etwas zu finden. Bei mir ist wirklich nichts da. Ich bin ein hoffnungsloser Fall. Bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Gib auch das Nichts in Gottes Hand. Bitte ihn um Hilfe und Segen. Im Schöpfungsbericht lesen wir, dass Gottes Geist am Anfang über dem Nichts brütete. Das heißt wirklich so. Das heißt dort über dem Tohu Wabohu, also über dem Chaos nichts, wie ein schwarzes Loch. Aber Gott kann das ordnen. Er kann daraus was machen, sodass am Ende wieder erwarten, mehr als genug da ist. So sei ermutigt, steck den Kopf nicht in den Sand, sondern erwarte Gutes von Gott. Und das Zweite, lass dich stärken. Jesus fordert die Menschen auf, sich ins Gras zu setzen und auszuruhen. Sie sollen sich stärken können. Und er setzt ein Zeichen und versorgt sie mit Nahrungsmitteln. Aber genügt das? Genügt eine Kultur, die verspricht, unseren Hunger allein durch materielle Dinge zu stillen? Jesus nimmt ganz klar Stellung dazu, auch in diesem Kapitel. Er sagt, bemüht euch doch nicht nur um das vergängliche Brot, das ihr zum täglichen Leben braucht. Setzt alles dafür ein, die Nahrung zu bekommen, die bis ins ewige Leben reicht. Und dann kommt dieses Ich-Bin-Wort. Ich bin das Brot des Lebens, sagte Jesus. Wer zu mir kommt, wird niemals wieder hungrig sein und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Das Brot von damals ist schon längst aufgegessen, aber Jesus lebt. Er ist auferstanden und er sagt, wer hungrig ist und durstig, der komme zu mir. Es gibt einen Hunger, der vielen von uns vielleicht gar nicht bewusst ist. Es ist der Hunger nach Versöhnung mit Gott, mit unseren Mitmenschen und auch mit uns selbst und mit unserer eigenen Biografie. Die Bibel sagt, das größte Hindernis für diese umfassende Versöhnung ist unsere persönliche Schuld. Unsere Beziehungen sind zerbrochen und deshalb ist auch unser größter Hunger der Hunger nach Vergebung. Bevor Jesus auferstanden ist, ist er in eine unvorstellbare Tiefe gegangen. Er ist in den Abgrund unserer Schuld und unseres Versagens hinabgestiegen und die Bibel sagt, er ist für uns gestorben, um uns zu erlösen. Als Symbol dafür wird beim Abendmahl ein Brotlaib zerbrochen. Und er wird den Menschen hingehalten und wir sagen, Christi Leib, gebrochen für dich. Es ist der 5. Leibbrot auf dem Altar. Jesus sagt, komm zu mir, vertrau dich mir an. Aber wie geht das? Du kannst einfach mit ihm reden. so wie mit mir. Vielleicht in der Weise: Herr Jesus, ich komme zu dir und ich vertraue mich dir an. Dein Wille geschehe in meinem Leben. Bitte vergib mir meine Schuld und versöhne mich mit dir, mit Gott. Versöhne mich mit meinen Mitmenschen und versöhne mich auch mit mir selbst und mit meiner Biografie. Das irdische Brot ist nicht unwichtig, aber es vergeht. Doch Jesus, das Brot des Lebens, bleibt immer knusprig und frisch, bis in Ewigkeit, auch über die Todesgrenze hinaus, denn Jesus hat diese Grenze überwunden und er gibt uns Anteil an seinem Sieg. Wir brauchen ihm nur zu vertrauen, an ihn glauben. Er gibt mehr als genug. Und schließlich, lass dich herausfordern. Mit 5 Broten und 2 Fischen hätten die Jünger für sich selbst vielleicht gerade so eben genug gehabt. Aber Jesus fragt: Hey, was könnt ihr geben? Wie könnt ihr Brot des Lebens zu hungrigen Menschen bringen? Wie könnt ihr etwas für ihren leiblichen Hunger tun, aber auch für ihren geistlichen Hunger? Wir wollen heute noch Geld für Arme in Südafrika sammeln. In Südafrika gibt es sehr strenge Ausgangsbeschränkungen in dieser Zeit und die Armen sind besonders hart davon betroffen. Obdachlose dürfen sich nicht mehr auf der Straße aufhalten. Wir haben Partner und Freunde bei einer Organisation, die Womb to Tomb heißt, die Menschen durchs ganze Leben hinein begleiten. Und sie haben Sporthallen zu Schlafplätzen umgewandelt und versorgen die Obdachlosen. Aber es genügt nur für eine warme Mahlzeit pro Woche. Mehr können sie gerade nicht finanzieren. Wir wollen dieses wichtige Projekt unterstützen und für weitere warme Mahlzeiten sorgen. Ich werde dazu gleich auch noch etwas sagen. Eine unserer Töchter lebt in Nürnberg in einem Mietshaus mit einem dunklen Flur und einer knarrenden Holztreppe. Ganz selten sieht man einen der Bewohner. Jetzt zu Ostern hatte sie die Idee, vor jede Haustür einen kleinen Ostergruß zu legen. Einen Schokoladenhasen und einen kleinen Brief mit lieben Grüßen aus dem 4. Stock. Mit einer Einladung zum Online-Gottesdienst der Gemeinde und mit dem Angebot zu helfen, wenn Hilfe zum Beispiel beim Einkaufen gebraucht wird. Ganz schnell waren die Hasen verschwunden und die Türen haben sich geöffnet. Unsere Tochter hat total freundliche und positive Rückmeldungen bekommen. Ihr kleines Glaubensbekenntnis hat Licht in dieses Haus gebracht. Ich hoffe sehr, diese Predigt hat euch hungrig auf Jesus gemacht und ich hoffe, dass ihr euren Glauben gestärkt hat, dass Gott auch aus nichts oder aus fast nichts mehr als genug machen kann. Jesus ist das Brot des Lebens. Lasst euch dadurch ermutigen. Lasst euch stärken. Und lasst euch herausfordern. Gott segne euch. Amen.